Die Bild-Zeitung hat mal getextet: Seltene Aufnahmen aus dem Regenwald, die letzten Steinzeitmenschen. Die Formulierung entspricht für mein Empfinden sehr gut den Bildern, die ein Begriff wie unkontaktierte Völker in unseren Köpfen auslöst. Ich finde, das ist auch nicht das Problem. Problematisch sind eher andere Gedanken, die mit diesen Bildern einhergehen. Für mich sind das alte koloniale Denkmuster, die sich hier auftun. Das sind Bewertungen, die wir uns erlauben vorzunehmen. Und ich finde, das ist gefährliches Denken, dem es an Toleranz und Offenheit mangelt. Hey Leute, hier ist Adola, der Antronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff. Alter, wo bin ich hier? Leute, ich bin so lost. Hallo zusammen. Ich bin auf einem Planeten. Der Planet heißt Adogar. Also nicht Adola und auch nicht Dagobah aus Star Wars, wobei er mich schon daran erinnert, sondern Adogar. Das ist ein Dschungelplanet. Total dicht bewachsen, ihr hört es vielleicht auch, und hier und da auch etwas sumpfig. Ja, ich bin vor ein paar hundert Meter hier drüben bin ich gelandet mit meinem Raumschiff. Da ist so eine kleine Siedlung. Und jetzt stapfe ich hier durch diesen Dschungel und suche eine GPS-Station. GPS, das steht nicht für dieses euch bekannte Ortungssystem, sondern für Galactic Parcel Service. Also das ist sozusagen UPS im Weltall oder in dieser Gegend zumindest, in diesem Sternsystem. Ja, und die GPS-Station, das ist sowas wie, ja, ihr kennt ja diese gelben DHL-Packstationen bei euch auf der Erde. Sowas ist es auch. Da kann man also Pakete versenden und auch empfangen, denn ich erwarte eine wichtige Lieferung und muss jetzt einfach diese GPS-Station finden. Ja, und irgendwie bin ich hier total lost. Ah, wo soll... Moment. Psst, was war das? Habt ihr das auch gehört? Komisch. Naja, egal. Mein Plan war eigentlich, jetzt eine Folge über materielle Kultur zu machen. Das war schon in Folge 2 Thema. Da ging es um Konsum und was Dinge mit uns machen. Also eigentlich ein sehr cooles Thema, finde ich. Ja, ich habe nämlich vor kurzem einen total interessanten Auszug aus einem Buch von Hans-Peter Hahn gelesen. Und dann dachte ich mir, wow, also da will ich eine Folge zu machen. Da geht so in die Richtung, wie Dinge Ordnungen in unserem Leben schaffen und was das mit unseren Erinnerungen zu tun hat und wie Objekte eine Biografie bekommen und was das über die Beziehung zwischen den Objekten und uns aussagt. Tja, aber dazu bräuchte ich eben... Das gibt's doch nicht schon wieder. Habt ihr das jetzt gehört? Ich höre da permanent was. Ja. Also, wie gesagt, dazu bräuchte ich eigentlich diese Lieferung in der GPS-Station. Und ich weiß nicht, ob ich die jemals noch finden werde. Bevor ich mir jetzt einen Ast absuche, ich habe so ein Thema aufgeschnappt, das aktuell durch die Medien bei euch auf der Erde geistert. Ihr kennt vielleicht diese Schlagzeilen. Ich habe die bestimmt schon mal bei euch im Fernsehen oder irgendwo online oder in einer Zeitschrift gelesen. Neue Studie. Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker. Das hat der Spiegel geschrieben. Oder indigene Bevölkerung. Menschenrechtler gehen von 200 unkontaktierten Gruppen weltweit aus, titelte die Zeit. Oder die Welt schrieb, 196 Stämme weltweit. Drogenbanden und Influencer bedrohen die isoliertesten Völker. Ja, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, diese Studie oder dieser Bericht über unkontaktierte Völker. Das kommt von einer NGO, von einer Nichtregierungsorganisation, die sich Survival International nennt. Die ist weltweit aktiv, hat ihren Hauptsitz in London auch eine Vertretung in Berlin. Ja, und die setzt sich für den Schutz indigener Gruppen ein, indigener Völker, wie sie selbst schreibt. Zu diesem Bericht, den die NGO vor kurzem rausgegeben hat, gibt es auch eine schöne Kampagnen-Webseite auf unkontaktiert.de. Darin heißt es gleich zu Beginn, Zitat, es gibt mindestens 196 unkontaktierte indigene Völker weltweit. Sie haben ihre eigenen Sprachen, Kulturen und Gebiete. Doch ihr Überleben ist bedroht durch Landraub, Krankheiten und eine Welt, die sich weigert, ihre Entscheidungen zu respektieren. Auf dieser Kampagnen-Website kann man dann durch verschiedene Slides scrollen und tiefer ins Thema eintauchen mit Bildern und allem drum und dran. Also die ist wirklich sehr schön gemacht. Ja, und wenn ich das so höre, da schlägt mein Ethnologenherz gleich höher. So Schlagzeilen, in denen dann was von unkontaktierten, isolierten Gruppen oder Völkern oder Stämmen steht. Ja, also ich habe mich gefragt, gibt es heute wirklich noch existierende Gemeinschaften ohne jeglichen Kontakt zu der Welt um sie herum, zu anderen Menschen, zu Medien und Technik? Oder projiziert hier jemand vielleicht seine eigenen romantischen Vorstellungen von einem Leben voller Naturverbundenheit, Unberührtheit und Einfachheit auf diese Menschen? Diese Frage ist gar nicht so banal, denn in unserem westlichen, kulturvergleichenden Denken ist eine Sache nämlich ganz stark ausgeprägt, und zwar die Neigung, andere Kulturen zu romantisieren, zu exotisieren und dabei alte koloniale Verflechtungen unter den Teppich zu kehren. Lasst uns also mal über dieses Narrativ sprechen, das Narrativ der unkontaktierten, unberührten Völker. Historisch ist das ein hochrelevantes Thema, daher will ich einen kleinen Exkurs in die Fachgeschichte machen. Im 19. Jahrhundert, das war so die Entstehungszeit der Ethnologie, da waren viele Forschende und Reisende überzeugt, irgendwo da draußen in der weiten Welt muss es noch ursprüngliche Gesellschaften geben, die noch nie mit der europäischen Zivilisation in Kontakt waren, also völlig unbeeinflusst von der europäischen Lebensweise sind. Naja, und diese unberührten Völker, die galten als ein Fenster in die Vergangenheit. Man glaubte, an ihnen ließe sich quasi die Entwicklung der Menschheit ablesen, vom Naturzustand bis zur Zivilisation. Dieses Denken, das stand in engem Zusammenhang mit der Theorie des Evolutionismus, der menschliche Kulturen als Stufen einer linearen Entwicklung dachte. Demzufolge würden also Menschen überall auf der Welt mit einer primitiven, naturnahen Lebensweise beginnen und alle würden sich zwangsläufig zu einer modernen, zivilisierten Gesellschaft weiterentwickeln, also so, wie sich die Europäer selbst sahen. Die sahen sich als höchste Entwicklungsstufe, als das Ideal, nach dem alle anderen da draußen strebten. Ganz schön arrogant aus heutiger Sicht. Aber vermutlich ist das eine Sichtweise, die in uns allen irgendwie weiterlebt, die in uns allen drinsteckt, wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht mal weniger, mal mehr ausgeprägt. Dazu muss man wissen, das Narrativ von den unberührten Völkern, das war nie neutral, also es war nie eine wissenschaftliche, objektive Tatsache, sondern dieses Narrativ, das war immer Teil von kolonialen Machtverhältnissen, die den Blick auf diese fremden Kulturen verzerrt hatten, aber das erkannte man erst viele Jahrzehnte später. Europäische Forschende, die reisten nämlich meist in Gebiete, die von Kolonialmächten zum Teil schon seit dem 16. oder sogar schon seit dem 15. Jahrhundert kontrolliert waren. Das hatte ja einige Vorteile. Es verschaffte den Forschenden einen sehr einfachen Zugang zu diesen unberührten Völkern, aber auch so einige Annehmlichkeiten. Es gab vor Ort Infrastruktur, also Unterkünfte, eine Lebensmittelversorgung und Ausrüstung. Also es war schon sehr bequem, das so zu machen. Aber diese koloniale Kontrolle, die diese europäischen Staaten quasi in den Kolonien auf die lokale Bevölkerung dort ausübte, die war einfach nicht unproblematisch. Man sah diese Menschen als Kinder der Menschheit an, die noch erzogen oder entwickelt werden mussten. Als die ersten Ethnologen oder, ja, vielleicht waren es eher Ethnografen, die einfach beschreibend tätig waren, als diese ersten Ethnografen bei diesen unberührten Völkern eintrafen, um sie zu studieren, gab es also schon jahrhundertelange Einflussnahme auf mehreren Ebenen. Es gab christliche Missionierung. Es wurden Waren dort eingeführt in den Kolonien, also europäische Waren. Es wurde mit den lokalen Bevölkerungen Handel getrieben. Es gab seitens der Europäer in den Kolonien systematischen Anbau von Pflanzen und auch Abbau von Rohstoffen. Und damit veränderte sich ganz drastisch die Landschaft und damit der Lebensraum der indigenen Bevölkerung. Und natürlich darf man nicht verschweigen, dass es auch zu sehr vielen Konflikten, zu Gewalterfahrungen und auch zu Versklavungen kam. Diese ganze Einflussnahme wurde aber in den frühen ethnografischen Berichten meist völlig ausgeblendet. Erst ab den 1920er oder 30er Jahren kam es dann zu einem Umdenken in dieser frühen Phase der Ethnologie. Das war verbunden mit Namen wie Bronislaw Malinowski oder Franz Boas. Und letztendlich mündete dieses ganze Nachdenken und Reflektieren im sogenannten Postkolonialismus. Das ist im Prinzip eine neue Theorieschule, in der diese ganzen kolonialen Strukturen und Narrative in der Forschung kritisch hinterfragt wurden. Es lässt sich also sagen, dass viele dieser indigenen Gemeinschaften, die noch im 19. Jahrhundert als unberührt galten, tatsächlich schon seit Hunderten von Jahren mit europäischen Gesellschaften tief verflochten waren. Und heute, im Jahr 2025, ist es so, ja, wenn man bedenkt, wie leicht es heute ist, in die entlegensten Gegenden zu reisen, und damit meine ich nicht mal mich mit meinem Raumschiff, sondern euch auf der Erde. Also ihr könnt ja quasi überall hinkommen, wo ihr hinkommen wollt, ja. Und wie es dank ausgeklügelter Logistik möglich ist, dass Waren auf der ganzen Welt überall hin transportiert werden können. Und wenn man bedenkt, wie sich Lebensräume durch Abholzung und Städtebau rasant verändern, ja, dann kann man davon ausgehen, dass auch unkontaktierte Gemeinschaften gar nicht so isoliert von den Einflüssen der Außenwelt sind, wie wir oft annehmen. Dass es sich also bei Begriffen wie unkontaktiert oder unberührt vielleicht doch eher um Projektionen handelt, die mehr über uns aussagen als über diese Menschen. Vielleicht über unsere eigenen Sehnsüchte nach Reinheit, nach Ursprünglichkeit, nach Authentizität und einem einfacheren Leben. Ja, wir sollten uns diese Fragen tatsächlich alle mal stellen. Aber kommen wir zurück zu diesen Schlagzeilen und dem Bericht von Survival International. Was fällt denn euch als erstes ein, wenn ihr von unkontaktierten oder isolierten Völkern lest? Also welche Bilder habt ihr denn im Kopf? Lasst mich mal raten. Ihr denkt vielleicht an Menschen mit dunkler Haut, die fast nackt im Dschungel leben, in einfachen Hütten ohne Strom und fließendes Wasser, mit Speeren bewaffnet auf die Jagd gehen und definitiv keine Ahnung haben, was ein iPhone oder wer Taylor Swift ist, oder? Ja, also mir geht es genauso und vermutlich treffen diese Bilder in den allermeisten Fällen ja auch exakt zu. Die Bild-Zeitung hat mal vor ungefähr einem Jahr diese Schlagzeile getextet, Zitat: Seltene Aufnahmen aus dem Regenwald, Doppelpunkt, die letzten Steinzeitmenschen. Ja, also so schräg die Bild-Zeitung auch ist, die Formulierung die letzten Steinzeitmenschen, die entspricht für mein Empfinden sehr gut den Bildern, die ein Begriff wie unkontaktierte Völker in unseren Köpfen auslöst. Ich finde, das ist auch nicht das Problem. Problematisch sind eher andere Gedanken, die mit diesen Bildern einhergehen. Zum Beispiel sowas wie, ja, die sind doch irgendwie stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Die sind zeitlos und rückständig. Das sind primitive Völker ohne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege, aber für mich sind das alte koloniale Denkmuster, die sich hier auftun. Das sind so, ja, wie soll ich sagen, evolutionistische Einordnungen. Das sind Bewertungen, die wir uns erlauben vorzunehmen. Oder besser gesagt, Das sind Abwertungen. Wir versehen diese Menschen und ihre Lebensweisen mit negativen Labels wie rückständig oder primitiv. Und ich finde, das ist gefährliches Denken, dem es ja an Toleranz und Offenheit mangelt. Im besten Fall könnte man vielleicht noch sagen, na gut, das ist eine Form von Exotisierung dieser so ganz anders lebenden Menschen. Aber wenn ihr die Folge Exotisierung, wie wir uns das Fremde zu eigen machen, angehört habt, dann wisst ihr, dass auch diese Exotisierung am Ende oft nur Distanz aufbaut. Der Begriff unkontaktierte Völker ist also meiner Meinung nach ziemlich problematisch und erweckt auch ungute Assoziationen. Das scheint aber für die Medien und damit für Pressearbeit und Marketing verdammt gut zu funktionieren. Also in dieser Hinsicht hat die NGO alles richtig gemacht, würde ich sagen. Das soll auch keine Kritik an der Arbeit dieser NGO sein. Ich kenne diese Gruppe nicht und kann auch nichts über ihr Engagement und ihre Erfolge sagen. Es geht mir hier nur darum, einen differenzierteren Blick auf den Begriff unkontaktierte Völker aufzuzeigen. Dass da eben auch ganz subtil sehr viel Bewertung mitschwingt und dass hier oft die Auswirkungen der Kolonialzeit völlig ausgeblendet werden. Wenn man sich aber den Bericht von Survival International jetzt nochmal genauer anschaut, steht dort, Zitat, unkontaktierte Völker lehnen den Kontakt mit Außenstehenden ab, bewusst und dauerhaft. Zitat Ende. Das heißt, diese Völker, die sind sich also der Außenwelt bewusst, wollen sich davon aber fernhalten. Die NGO nennt sie deshalb auch indigene Völker in freiwilliger Isolation. Das heißt, es geht hier um einen Akt der Selbstbestimmung. Wahrscheinlich, wie die NGO schreibt, aufgrund von negativen Erfahrungen aus vergangenen Kontakten, was oft verbunden war mit Gewalt und Tod. Wenn man das so betrachtet, finde ich, wird die ganze Sache ein bisschen runder. Also es geht hier um freiwillige Isolation und nicht um Gruppen, die noch nie in Kontakt mit etwas standen. Das heißt also, unkontaktiert ist eigentlich falsch. Das vermittelt ein falsches Bild von, ja, noch nie in Kontakt gewesen, statt noch nie ist es aber eher ein Nicht-Mehr. Ja, also vielleicht wäre dann kontaktlose Völker der bessere Begriff? Ich weiß nicht, das sollen andere entscheiden. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich übrigens an ein großartiges Buch aus der Studienzeit. Das trägt den Titel »Die Völker ohne Geschichte – Europa und die andere Welt seit 1400«. Das ist ein Buch von Eric Wolff. Eigentlich heißt der Mann Erich Robert Wolff, das ist ein gebürtiger Österreicher, der aber als Jugendlicher in die USA ausgewandert ist und dann dort Anthropologe wurde. Der forschte unter anderem zu Macht und Kolonialismus. Das Buch ist 1982 erschienen und ein Klassiker der Ethnologie. Ich glaube, ich habe es damals in meinem Grundstudium gelesen. Und in diesem Buch rechnet Eric Wolff mit der Idee des Evolutionismus ab. Und er zeigt die vielfältigen Verbindungen auf, die es in verschiedenen Teilen der Welt zwischen indigenen Gruppen einerseits und zwischen den Indigenen und den Europäern andererseits gab. Ich habe das Buch leider nicht da, aber ich habe es wirklich in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich packe euch die Quelle mal in die Shownotes. Ah, Moment. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Da bewegt sich doch was. Ja, da hinten. Da, schau. Das ist doch ein Lebewesen, mehrere, sind zwei Beiner. Ist das ein kontaktloses Volk des Planeten Adogar? Ah, nee, Mist. Jetzt sehe ich die Uniformen. Das sind Mitarbeiter des Galactic Parcel Service. Also wenn die hier sind, dann ist die GPS-Station bestimmt nicht weit. Hey, ihr da, Moment, wartet. Ah, ich laufe da besser mal los und versuche sie einzuholen. Also, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich muss jetzt los. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif. Euer Adola. Moment. Stopp. Bleibt doch mal stehen.